Bewegt Bild.
Bastarde. Bewegt Bild. Bastarde.
Oh, das ist ziemlich nah dran.
Bitte?
Das war ziemlich nah dran am Original.
Ich habe ja gar nicht auf die Pegel hier geguckt. Wahrscheinlich sind die alle ausgeschlagen und ja, wir werden wieder von die abgestraft. Was macht er da für eine Scheiße?
Na, das hat uns aber nichts zu kratzen, denn wir sind die härtesten Typen auf Bikes, die wir nicht besitzen.
Du hast kein Bike.
Nee, ich habe ein Fahrrad.
Aber vielleicht so aufgepimpt, dass es aussieht wie ein halbes Bike, oder?
Nee, also es ist nicht so ein Fahrrad, wie Debo hat oder geklaut hat bei Friday. Also so auch nicht. Also es ist, ja, es ist ein sehr deutsches Fahrrad.
Naja, ich habe auch kein Bike. Ich habe nicht mal einen Roller oder Mofa oder sonst was. In Berlin natürlich ganz praktisch, um mal, ja, besser durch die vollgestopften Straßen zu kommen. Aber ich bin da auch nur mit Fahrrad unterwegs. Also, wenn ich mal was mit zwei Rädern fahre.
Ja. Ja, irgendwie ist das Thema motorisierte Zweiräder in meinem Leben komplett an mir vorbeigegangen.
Mhm. Hast also auch keinen Führerschein wie ich?
Also, ich habe, also Auto ja, aber.
Ja, ich meine, ja, Motorradführerschein meine ich.
Motorrad. Nie Roller gefahren, nie Mofa oder sonstige, alles nicht.
Aber du hast ja in der letzten Folge erzählt, du kommst ja ziemlich frisch aus dem Asienurlaub zurück.
Ja, und danach will man ja noch weniger Mofa fahren.
Aber da bist du auch nicht irgendwie auf einen Roller gestiegen?
Okay. Da wäre ich auch nicht mehr hier, wenn ich da drauf gestiegen wäre.
Ja.
Da ist der Verkehr ja first come, first serve. Das
ja, besser nein, motorisierte. Ja,
wir haben zwei Fahrradtouren gemacht. Das war schon hart genug.
Natalie und ich waren ja dreimal auf Koh Samui und da kommst du halt. Also wir sind da in so einer Gegend, da brauchst du halt irgendwas. Da reicht aber wirklich ein Roller aus. Ja, da rollst du dann mit deinen Drecksklamotten ein paar hundert Meter weiter zur Wäscherei oder halt mal an den Hafen und so weiter. Aber das Coole auf Koh Samui ist, ich glaube, du kannst halt mit einem beknackten Roller auch die Insel einmal an der Küstenstraße komplett umrunden innerhalb von Pi mal Daumen 2 Stunden, glaube ich. Das ist schon geil. Deswegen schwinge ich mich da immer auf so ein Ding rauf, habe meine Freude, aber registriere natürlich auch, wie die Thais dann da rumcruisen. Wahrscheinlich geht es noch mehr, aber also zwei Sachen hatten Nathalie und ich dann zwischendurch, als wir selber unterwegs waren, wahrgenommen. Einmal komplette Familie auf so einem bescheuerten Roller. Also Mutti, Vater, 3 Kinder aufgespannt, hatten nur ein bisschen Einkaufstaschen so in den Händen. Und geil, mein persönliches Highlight war einer mit einem komplett zugegipsten Bein.
Ja, oh.
Ja, Krücken auch. Einfach an die Seite, beim anderen Bein rangelehnt und dann zack ist er da rumgecruised.
Ich bin doch einmal in meinem Leben Roller gefahren.
Na, siehste.
Da bin ich völlig high von der Party Pizza holen gefahren.
Geil. Bist du
der Einzige
nach Hause gekommen, oder?
Ja, es waren so 600 Meter pro Weg. Es war wirklich easy. Und ich war der Einzige, der noch nicht so fertig war, dass er gar nichts mehr konnte. Und es war halt klar, okay, wir brauchen Pizza. Sonst wird das hier nichts mehr. Und naja, wir wollten halt noch irgendwie einen Film gucken. Ja, einer musste Pizza holen.
Das heißt, irgendjemand von den Zugedröhnten hat dir dann seine Rollerschlüssel in die Hand gedrückt und dann gesagt, okay,
ja,
ich nehme bitte eine Pizza Pepperoni.
In einer Matratze. Also der war völlig gar. Und dann hieß es so, ja, hier, komm.
Erinnerst du dich noch daran, welchen Film ihr dann geguckt habt?
Ja, ich glaube, es war Next Friday.
Okay. Ja,
ja,
den kann man schon machen.
Sicher.
Es war auf jeden Fall aber dann anscheinend nicht Biker Boys, der dann noch besser gepasst.
Nee, Biker Boys war es nicht und auch keiner von den heutigen harten Filmen, die wir hier für euch dabei haben. Auch das wieder ein Thema, was erraten wurde, wie auch immer das möglich ist.
Hast du mal den Beweis erbracht, dass wir tatsächlich vorher schon die Ideen unter uns klargemacht haben und damit an den Start gehen, oder?
Nee, bisher noch nicht, aber.
Okay, also es sind noch keine Gerüchte aufgekommen von wegen, eigentlich geben wir als eure Fans euch die Themen vor.
Ja, witzigerweise ist es auch häufig so, dass wir dann schon aufgenommen haben.
Ja.
Natürlich bei Nunsploitation, wenn es als erraten wurde.
Mhm.
Auch völlig aus dem.
Das war wirklich.
Nichts.
Hatten wir deswegen, in der letzten Episode, ja, oft. Also mittlerweile ab und zu vielleicht ja bei Banausen was verwertet, wo man dann drauf kommen könnte, oh, okay, hier wurde ein Bruce Lee-Film rezensiert, vielleicht macht ihr ja Bruce Exploitation demnächst.
Zum Beispiel, oder irgendwer hat bei Letterboxd einen Film gesehen, den ich noch nicht bewertet habe zu dem Zeitpunkt.
Ah, siehst du, ja.
Und aber schließt darauf, okay, das könnte das sein, aber ich bewerte auch manchmal Filme einfach so erstmal nicht, weil ich noch darüber nachdenken will oder weil ich sie bei den Banausen bringe.
Ja, aber Nunsploitation war ja wirklich aus dem Nichts heraus für unsere Verhältnisse.
Ja,
da hätte man gar nicht irgendwie was erahnen können.
Das war verrückt. Nee, aber Biker wurde auch erraten, denn wir reden heute über Biker und Rocker. Und ich glaube, so die Speerspitzen des ganzen Genres wie, keine Ahnung, The Wild One oder Easy Rider, die kennen ja die meisten. Ja, aber wir haben, glaube ich, ein bisschen Spezielleres zusammengestellt.
Ja. Ich dachte immer, okay, Easy Rider, das ist so der Rocker- und Biker-Film. Ist er ja auch wahrscheinlich. Aber dass es da gar nicht so viel gibt. Und Alter, was wir da zusammen recherchiert haben, ich bin ja, glaube ich, auf dieses Thema gekommen, auch weil ich mich wie du gar nicht damit unbedingt identifiziere, sondern vielmehr durch meine Filmsammelleidenschaft irgendwie über ein paar Ecken wieder darauf gestoßen bin, weil irgendein, naja, ich will es hier vielleicht nicht werten, ein deutsches Filmlabel eine Rocker-und-Biker-Edition rausgebracht hat, auf 10 Volumes. Ich glaube, ab Volume 3 ging es los, dass sie 2 Filme raufgepackt haben, davor haben sie 4 Filme raufgepackt. Ich glaube, bei einem gibt es, glaube ich, eine Doppelung, meine ich, aber dann ist man trotzdem, ja, in Summe, allein schon bei dieser Collection bei 24 Filmen. Habe ich richtig gerechnet? Nee, Quatsch. Ich habe nicht richtig gerechnet. Also 8 mal 2 sind 16 und dann 24.
Ja.
Soll jetzt keine Prüfungsfrage sein. 24. Ich hatte gerade selber 24. Mit. Ist es schon für meine Verhältnisse fortgeschrittenere Stunde? Ich glaube, Hells Angels 69 hatten sie irgendwie aus Versehen doppelt draufgepackt oder.
Das ist ja sehr professionell.
Ja, der hat ja im deutschen Verleih den Titel Hells Angels 70. Warum die einfach ja raufgerechnet haben, keine Ahnung. Vielleicht hat da jemand gedacht, ach so, Hells Angels 69 hatten wir schon. Also packen wir,
Porno,
mal, also packen wir mal Hells Angels 70 rauf. Ja?
Ja, das ist cool.
Kann auch sein, dass es hier der Vietnam-Film, jetzt komme ich nicht auf den Titel, Alter, war. Ja? Die Titel sind halt auch mal wieder absolute Sahne.
Ja.
Hells Angels in Vietnam, also Nam Angels im Original. Ich kann auch sein, dass es der war. Ist ja auch egal. Wir waren halt mal wieder vollkommen perplex, wie viel Filme man diesem Genre, nenne ich es mal, auch zuordnen kann.
Ja, und auch hier könnte man kann ja aus allem Exploitation machen, Bikesploitation. Mhm. Aber wir haben hier ein paar Sachen dabei, die auch zu wertig sind, als dass sie unter Exploitation fallen.
Ja.
Deswegen haben wir heute einen etwas anderen Mix. Ich glaube, von Exploitation habt ihr in letzter Zeit auch erstmal genug Sub-Genres und Varianten gehabt. So dass wir heute einen guten Mix aus ein wenig Exploitation, ein wenig ernsthafterem Ansatz, ein wenig Action, ein wenig Drama, Gewalt, Crime, alles dabei.
Ja, wobei man sagen kann, dass du dann schon auch der Verantwortliche dafür bist, dass es eher ein Mix wird. Ich hatte mich irgendwie auch versucht und man kann vielleicht sagen, okay, meine sind noch eher dann diesem Bikesploitation-Genre zuzuordnen. Da hast du ja für mehr Ausgewogenheit gesorgt, ja? Filme aus verschiedenen Jahrzehnten.
Ja, bei mir ist die Handlungsform dafür ein bisschen enger gestrickt, aber oder die Handlungsrahmen, aber da fand ich ja immer ganz spannend, dass wir das in unseren Subgenres hier so ein bisschen analysieren konnten. wie Handlungsfelder für gewisse Exploitation-Bereiche ablaufen und wie die Handlung sich da echt ähnelt. Ich habe hier primär Filme genommen, die ich auf meiner Watchliste hatte.
Ah, das war also dein Vorgehen, verstehe.
Ja, aber ich dachte, komm, machst du mal hier, jetzt fängst du mal nicht an, irgendwelche Experimente zu wagen, die du am Ende dreimal umwerfen musst, weil du dann doch nicht zufrieden bist, so wie bei Bruceploitation. Sondern habe hier jetzt wirklich mal meine Watchlist geguckt und habe gedacht, Mensch, da hast du doch welche drin. Und gerade Stone habe ich ja über unsere Ausploitation-Geschichte schon mehrfach gehört. Und auch in dem Buch von Brian Trenchard-Smith wird der Film erwähnt. Habe ich gedacht, so, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir es. Und ich glaube, das war so mein Vorgehen.
Ich kannte auch keinen Film vorher von unseren insgesamt sechsen. Hab mich über alle drei Picks von dir gefreut. Kannte auch Stone noch nicht vorher. War dann für mich, weil ich in der Zwischenzeit ja echt viel von diesen Ausploitation-Filmen mir reingezogen habe, die in Not Quite Hollywood auch referenziert werden. Den kannte ich halt noch nicht. Und ja, mir war da die deutsche Blu-ray auch zu teuer. Hab dann auf eine von diesen Rocker- und Biker-Volumes zugegriffen, wo er nämlich bei einer Volume mit enthalten ist als erster oder zweiter Film. Hab dann einen Schnapper gemacht. Ja, die ist auch die DVD mittlerweile mit Stone drauf ist in preisliche Gefilde gerutscht, wo man nicht sagt, ich gebe doch hier keine 25, 30 Euro für so einen scheiß Rockerfilm aus.
Ja, wir sind mal gespannt, was heute so an Scheiß oder an heißem Scheiß dabei ist.
Ja, ich würde es noch gerne kurz erwähnen wollen. Ja, jeder kennt ja Easy Rider wahrscheinlich. Also gerade die unseren Podcast vielleicht hören. Der gilt ja so als Koryphäe wahrscheinlich unter diesem Rocker- und Biker-Film. Ich war dann auch echt, du hast noch The Wild One erwähnt. Der ist wahrscheinlich so der erste überhaupt, der zumindest sich einen Namen gemacht hatte. Aus dem Jahr 53. Marlon Brando in einer ikonischen Rolle. Gibt schon echt wahnsinnig viel, die wir dann zusammen recherchiert haben, um eine Basis zu haben. Was können wir denn picken? Wie kriegen wir eine Ausgewogenheit hin?
Ja,
und haben Sachen. Ja.
Eventuell heute mal ein paar kleinere oder ein paar größere, was ja bei uns selten ist. Dass wir mal bekannte Regisseure nennen dürfen und haben vielleicht auch ein paar kleine Tipps dabei oder vielleicht auch Warnungen, man weiß es noch nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie du die Filme alle wahrgenommen hast.
Ich auch, absolut. Ich komme dann bei den einzelnen Filmen von dir auch immer noch kurz zu einer kleinen Hintergrundanekdote, sofern noch nicht erwähnt dazu.
Das ist gut. Da Anekdoten sind ja immer das Beste. Also ich habe von deinen drei Filmen, kann ich schon mal vorher sagen, noch nie was gehört vorher.
Ich kann das auch bestätigen, ich auch noch nicht. Ja? Vollkommenes Neuland für mich gewesen. Ich sag dir aber auch, was ich für Beweggründe bei den dreien hatte.
Ja, dann fang doch gerne an einfach.
Ich starte.
Du startest ja.
Ja, hab einen der früheren Filme aus denen, die wir da bringen. Black Angels oder im Deutschen noch Die sich selbst zerfleischen, ja, wurde rangehängt aus dem Jahre 1970 und ist sicherlich überhaupt kein bekannter Vertreter, werden wir aber auch nochmal dann bei den Punkten drauf zu quatschen kommen. Was die, glaube ich, auch oft auszeichnen, ist so ein bisschen Gewaltdarstellung. Ja, Rocker oder Biker gehen ja nicht zimperlich miteinander um, müssen ja Reviere irgendwie abgesteckt werden. Vor allem Eindringlinge ins eigene Kerngeschäft wie Drogenverkauf und oder Waffenverkauf und oder Frauenverkauf. Ja, das ist hart umkämpft. Da muss man Einstiegshürden schaffen. Und und um sowas geht es hier auch bei Black Angels. Ne? Und mit einem Rated R, beziehungsweise deutsche DVD ist FSK 18. Auch der hat hier so ein paar Szenen, die von Lawrence Merrick inszeniert wurden, die schon ein bisschen blutiger sein können. Lawrence Merrick hatte mir vorher nichts gesagt. Klingt irgendwie, hört sich der Name vielleicht an wie Terrence Malick. Ja, hat mit dem aber nichts zu tun. Ja, hier geht es um Lawrence Merrick. Oder Lawrence Merrick. Die möchte ich halt insofern, ich habe ihn, glaube ich, jetzt schon viermal genannt. Wenn nicht, dann sage ich nochmal den Namen Lawrence Merrick. Jetzt habe ich ihn viermal genannt, weil er nämlich nicht nur Regie geführt hat, er hat nämlich auch hier das Drehbuch geschrieben, die Kamera geführt und tritt hier als Produzent auf. Auf IMDb sehen wir keine Angaben zum Budget, aber man kann davon ausgehen, dass der wahrscheinlich irgendwie irgendwas im sechsstelligen Bereich gekostet hat. Vielmehr wird das hier wahrscheinlich nicht gekostet haben. Es spielt nämlich sehr viel irgendwie in Staub und Sand. Viele Biker, die dann im Staub langfahren und ein paar Menschen. Und um diese Menschen geht es hier vordergründig in der Story. Es geht hier nämlich um Chainer, der gespielt wird von Des Roberts. Der hat zwei Credits auf IMDb. Einmal den hier und dann noch Draculas lüsterne Vampire. Bei dem Titel dachte ich, okay, das wäre ja vielleicht mal für ein Dracula-Special bei uns. Ich habe den erwähnten nur deshalb, weil der Regisseur nämlich auch der hier von ist. Wenn ich jetzt den Namen nochmal erwähne, haut es nicht mehr mit der Anzahl hin an Credits zu diesem Film. Tut mir leid. Der Regisseur hat nämlich den dazwischen gedreht und zuletzt 1973 nur noch die Doku Manson, also über Charles Manson. 1973 ja, kam die raus. Und danach halt nicht mehr. Und ich dachte, ich hatte mir das rauskopiert. Ich komme gerade in Stocken.
Das hat ja einen Grund, warum er nichts mehr gemacht hat.
Genau, der ist nämlich ermordet worden. Ich meine, hast du gerade Details? Wenn ja, dann hau mal gerne raus. Ich müsste die nämlich selber nochmal kurz recherchieren.
Ja, der wurde auf einem Parkplatz von einer Schauspielschule erschossen. 1977.
Ja, also ein paar Jahre später. Jo, also drei Credits und dann kam da leider der Mord. Hätte mich ein bisschen interessiert, was aus dem geworden wäre. Auf jeden Fall Des Roberts, hier Chainer. Ich fand, der macht es eigentlich ganz gut. Chainer ist nämlich Anführer einer Motorradgang, die nur aus Weißen besteht. Und wir sehen hier relativ am Anfang auch Jimmy, der repräsentativ für einen aus der afroamerikanischen Rocker-Motorradgang steht, nämlich den Choppers. Ja. Und der will sich halt beweisen, weil er ist jung, dynamisch, mit Motorradschaum vorm Mund, trifft noch seine Braut am Strand und ja, sagt ihr, ich werde hier Chainer eine Falle legen und ihn überrumpeln und dann werde ich sofort bei den Choppers auch aufgenommen und deren Präsident werden. Das ist mal das höchste Ziel natürlich, eines jeden Rockers Präsident des entsprechenden Chapters zu werden. Und gesagt, getan, ja, er verfolgt Chainer und stellt ihm da auch irgendwie so eine Falle. Chainer durchschaut das Ganze und ja, macht ihn erstmal, also lässt ihn abblitzen. Ja. Ringt ihn nieder mit billigen Schlägen und der stirbt dann leider. Ja. Jimmy stirbt kurze Zeit später und das ist dann letztendlich der Anlass, warum es hier zu einem Rockerkrieg kommt. Und das hört sich erstmal ganz cool an. Und das war auch der Anlass, warum ich mir diesen Film gekrallt habe, weil ich dachte, bei dem Titel Black Angels aus dem Jahre 1970 wird man hier mit Sicherheit auch irgendwie vielleicht einen Blaxploitation-Einfluss sehen. Aber Pustekuchen, das kam für mich hier überhaupt nicht zum Tragen. Und fand den Film eigentlich in vielen Aussagen nicht entweder fragwürdig oder einfach nicht verständlich genug. Und für mich war der inszenatorisch eben dann auch leider nicht so gemacht, dass man das Schlagen von Frauen hier in dem Film, was immer wieder gezeigt wird, als vielleicht Darstellung der vermeintlichen Realität sieht, dann ist es hier einfach Teil der Handlung. Ja, man hat hier nicht das Gefühl, dass der Macher des Films da einen reflektierten Umgang mit hat. Und die Message am Ende, ich will nicht spoilern, auch die Polizei spielt hier eine Rolle, wie sie das ganze Geschehen bei einem Rockerkrieg halt behandelt. Damit konnte ich irgendwie nichts anfangen. Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen fragwürdig, weil man kann es sowohl in die eine Richtung verstehen, wäre nicht cool, aber auch in die andere Richtung verstehen, wäre auch nicht cool. Ja, tut mich halt so ein bisschen schwer. Ich will hier nicht spoilern, um halt niemanden die Freude an diesem Film zu nehmen, aber mir hat er nicht so die Freude bereitet. Deswegen kann ich natürlich auch erzählen, was passiert ist, um euch das zu ersparen. Aber das spare ich mir. Ja. Mehr habe ich auch nicht zur Handlung.
Er trifft in einem Punkt, was Rassismus angeht, eine verwunderliche Aussage, finde ich, weil ja einer von außerhalb dann irgendwann dazukommt, der aus einem Teil Amerikas kommt, die mit Rassismus noch eine andere Vergangenheit hatten. Und der wird dann ja ein bisschen so in seine Schranken gewiesen, was den Umgang mit dem N-Wort angeht und sowas und wie er halt die Kellnerin behandelt. Das fand ich schon erstaunlich, fand ich auch gut, aber du hast schon recht, in anderen Punkten trifft er. Ja, da ist dann auch mit Zeitgeist schwierig. Da ist er einfach, da will er zu viel oder trifft den falschen Punkt bei Gewalt gegen Frauen. Also da wird viel zu wenig eingeordnet. Und das macht es schwer zu sehen, weil es auch teilweise so sinnlos ist. Also sinnlos im Sinne von tut der Handlung nichts Gutes irgendwie.
Ja.
Fügt nichts hinzu.
Das stimmt.
Es ist einfach nur so, ja, komm, wir zeigen jetzt, was das für macho, harte Kerle sind. Und das macht natürlich auch die Charaktere dann alle sofort unsympathisch. Dann hast du auch wieder so ein, mit wem gehe ich hier jetzt mit Problem?
Voll,
denn
gerade
am Ende stehe ich
Film.
Da und sage, ich kann mit keinem von dem irgendwie mitgehen.
Man kann natürlich sagen, okay, ich habe Bock auf Rocker- und Biker-Film, weil ich, wie du schon gerade meintest, mag da vielleicht irgendwie auch so eine Macho-Attitüde dann sehen oder viel Staub und Dreck und einen Film mit Ecken und Kanten. Ja. Hier sieht man halt echt viel Staub und Dreck, aber es war dann eben bei mir der letzte Film von den geguckten und da hatte ich dann auch keinen Bock mehr auf diesen Staub und diesen Dreck.
Bei mir war es der erste und da dachte ich schon, oh je.
Ja.
Wenn das jetzt bei all denen, in dem auf der Schiene weitergeht, gucke ich jetzt halt im schlimmsten Fall 6 Filme, wo nur Frauen zusammengeschlagen werden. Das ist ja super.
Ja. 87 Minuten geht das. Ich würde noch erwähnen wollen, dass James Whitworth hier mitgespielt hat. Den kann man vielleicht irgendwie in The Hills Have Eyes wahrgenommen haben. Da spielt er auf jeden Fall Jupiter. Also jetzt keine Mini-Rolle, aber auch keine von den ganz Großen. Der Film sollte mal ursprünglich Black Bikers from Hell heißen. Das hätte ich auch gefeiert, aber es hat dann wahrscheinlich
Das passt auch noch weniger zu dem, was man sieht. Ist aber ein geiler Titel.
Ja, von daher wurde sich dann eben auf Black Angels entschieden. Jo, viel mehr kann ich gar nicht zu sagen. Ich hau Punkte raus, wenn für dich okay.
Jo.
4,3 bei IMDb. Gerade mal 203 Leute haben den bewertet. Kein Metascore. Letterboxd auch noch zu wenig. Ich bin hier bei einer 4 gelandet.
Ich bei einer 4,5. Nah beieinander.
Sehr gut.
Aber eben nur fast.
Falls ihr die Bruceploitation-Folge noch im Ohr habt, ja, seid gespannt. Vielleicht zieht es sich ja so durch. Ich vermute nicht.
Nee, ich vermute auch nicht. Aber wir gucken mal. Denn ich komme jetzt zu dem eben schon erwähnten Film Stone oder im deutschen Titel Sie nannten ihn Stone. Von 1974 aus Australien. Von Regisseur Sandy Harbutt. Und der hat eine ähnlich kurze Filmografie hingelegt, was ich absolut erstaunlich finde. Wenn man sich überlegt, welches Kult-Following dieser Film hat, der hat nur diesen Film gemacht.
Das ist echt krass.
Also der hat noch in einem anderen Film einen Acting-Credit gekriegt. Das ist Call Me Dead und das war's. Also der, Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Also er hat ja hier wirklich einen sehr bekannten australischen Film für die Verhältnisse und einen Kultfilm hingelegt, der so der australische Easy Rider wahrscheinlich ist. Und dafür, ja, ist seine Filmografie überschaubarer. Da ist die von manchen Darstellern hier schon deutlich größer, denn hier sind ein paar Herren dabei, die hatten wir schon in anderen Osploitation- und Brian Trenchard-Smith-Filmen. Da hast du unter anderem den Roger Ward, der hier rumläuft, Hugh Keith Byrne, den wir ja beide unfassbar gefeiert haben in The Man from Hong Kong. Vincent Gill, den kennt man auch noch aus Mad Max. Also hier sind schon ein paar bekannte Gesichter dabei. Ja, und hier haben wir wirklich so die ganz klassische Variante eines Films, denn eines Biker-Films, denn das ist so eine Blaupause an Geschichte irgendwie. Wir haben hier auch wieder natürlich zwei Motorradclubs, denn die Auseinandersetzung ist ja immer am Start und halt die Polizei. Und von den Grave Diggers werden mehrere Mitglieder ermordet. Und Detective Stone aus Sydney wird für die Untersuchung dieses Falls halt entsandt. Ja, und der soll sich bei den Gravediggers einschleusen. Und die werden geführt von einem ehemaligen Vietnam-Veteranen Undertaker. Und der wird auch von Sandy Harbert, also dem Regisseur, gespielt.
Ja.
Das heißt, er ist hier nicht nur fürs Drehbuch und die Regie, sondern auch noch für eine der Hauptrollen zuständig.
Ich würde noch erwähnen, warum es da zu diesem Morden überhaupt gekommen ist. Der Film steigt ja, glaube ich, ein, dass die Gravediggers mit ihrem Motorrad unterwegs sind und zufällig zu so einer Veranstaltung fahren, so einer politischen Veranstaltung, wo halt irgendjemand, ich glaube Bürgermeisterkandidat oder irgendwie sowas, eine Rede hält und Toad, ein Mitglied der Gravediggers, da wirst du bestimmt gleich noch was zu Toad auch sagen, wer den spielt und so weiter, der ist zu stark unter Drogeneinfluss und kriegt halt sein Leben gerade nicht gebacken und steigt halt ab und muss, glaube ich, irgendwie schiffen gehen oder so und steigt dann da halt und befindet sich auf einmal auf dem Dach, wo ja, nebenan die Veranstaltung stattfindet und er in seinem Drogenwahn hier einen Attentäter nämlich auch irgendwie halbwegs wahrnimmt, der es auch schafft, den Politiker abzuknallen und die Gravediggers dann halt schnell reinhauen, alle zusammen, was aber zu spät ist, weil natürlich alle in Verdacht haben, okay, dass hinter diesem Attentat müssen eben die Gravedigger stehen. So, und deswegen kommt es da halt dann halt auch zu Morden an den Mitgliedern.
Ja, genau. Ja, die Ebene kann man schon noch mitnennen. Ja, und Stone wird dann halt von Undertaker erlaubt auch, das zu machen. Also es ist nicht so, dass er hier undercover geht quasi. Er geht halt mit deren in der Zusammenarbeit undercover, weil er ja prinzipiell auch für sie ermittelt in irgendeiner Form. Ja, und er beginnt dann halt sich da mit den Kameraden aus diesem Biker-Club auch zu solidarisieren und Freundschaften zu schließen. Und da sind natürlich alleine von den Namen, du hast hier Hooks, das ist Roger Ward, den ich gerade schon erwähnt habe, Toad ist Hugh Keith Byrne, Dr. Death ist Vincent Gill, Captain Midnight hast du noch, Septic und halt Vanessa, das ist die Freundin vom Undertaker. Und alleine die Namen sind ja schon geil und die sind auch optisch ziemlich cool gemacht, weil die alle auch ziemlich unterschiedlich irgendwie sind, sowohl in ihrer Art als auch in dem, wie sie mit ihren optischen Features so ein bisschen ausgestattet wurden. Ja, und die haben halt auch Auseinandersetzungen mit einer rivalisierenden Gang, das sind die Blackhawks. Und ja, da mitten in diesem ganzen Ding ist halt unser Detective Stone, der dahinter die politische Verschwörung oder die Wahrheit dahinter ans Licht bringen soll. Und er muss sich dann natürlich, wie es dann so oft ist, zwischen der Loyalität zu den Gravediggers, mit denen er sich jetzt verbündet hat, und seinem Auftrag als in seinem Job entscheiden. Ja. Und Wie gesagt, das ist ein, eigentlich war es mal ein relativ kleiner australischer Film, denn er hat nur 192.000 Aussie-Dollar gekostet. Die Idee kam dem Regisseur, während er gerade eine TV-Episode inszeniert hat, für The Long Arm. Da kam er, nee, hat er nicht inszeniert, da war er Schauspieler dabei. Ja, mit 192.000 Aussie-Dollar ist natürlich auch jetzt kein Riesenbudget. Davon hat das Australian Film Development schon mal 154 gestiftet und den Rest hat dann noch, so wie Technik und bestimmte Örtlichkeiten, hat dann noch Ross Wood Productions hinzugesteuert. Und Assistent während den Dreharbeiten, wie so häufig auch bei solchen Filmen, waren die Hells Angels Sydney. Die haben ja bei einigen Filmproduktionen mal mitgearbeitet, sei es als Security oder als Berater oder als
beides.
Statisten. Also da gibt es ja in der Filmhistorie diverse Beispiele für, wo Motorradclubs mal mitgewirkt haben. Ja, und du hast hier echt aus dem Original Mad Max Teil einfach mal 5 Leute, die hier mitspielen. Das ist schon beeindruckend. Und über den Film, und das belegt eigentlich nur seinen Kultstatus, gibt es halt auch noch eine Doku mit Stone Forever aus dem Jahre 1999. Also, wenn ein Film es schafft, eine eigene Doku zu haben, dann kann man davon ausgehen, dass er als wichtig angesehen wird. Und ja, das wurde er definitiv. Und er war auch für seine Zeit, 1974, relativ hart. Hat ein R-Rating bekommen oder halt hier eine 18er-Freigabe. Aber Sandy Harbert war mit dem ersten Theater-Cut, also mit dem Kino-Cut, war er nicht zufrieden. Der ging 132 Minuten. Und ja, es fühlte sich für ihn so an, als hätte man die Produktion so ein bisschen zu schnell gemacht und hätte jetzt hier so ein halbfertiges Ding gemacht. Und er hatte halt nicht genug Zeit, sich das alles, also alle Cut-Sachen nochmal zu sichten und nochmal eine nachträgliche Schnittfassung anzufertigen, sodass er halt dann in dieser langen, überlangen Version in seinen Augen ins Kino kam. Er hatte aber die Möglichkeit, nochmal einen Recut zu machen. Das hat ihm Roadshow Home Video dann zugestanden fürs Video-Release. Und da hat er den Film dann auf 99 oder 98 Minuten runtergeschnitten. Das war aber erst 1985, also es war dann 11 Jahre danach erst. Und die hat dann auch quasi so einen Aufkleber Director Approved, was dann sowas wie der Director's Cut quasi ist. Ja. Und ich würde auch mal behaupten, ich habe jetzt die kürzere Fassung gesehen, ich brauche auch keine längere.
Ja, geht mir genauso. Die war jetzt nicht langarmig für mich, fand ich. Aber ich wüsste nicht, was der Film mir geben könnte.
Ja, genau. Also langatmig fand ich sie jetzt auch nicht. Ja. Aber nochmal über 20 Minuten dran. Also, nee, über 30 sogar. 33 Minuten länger nochmal. Wüsste ich nicht, was man da noch erzählen wollen würde, was dem Film jetzt noch was Gutes tut. Ich tue mich auch so schon schwer, damit dieses Kultding dahinter zu sehen. Also ich verstehe, dass es kein schlechter Film ist, aber ich kann nicht nachvollziehen, dass der so einen Stellenwert hat irgendwie. Weil der ging mir nicht so gut rein. Der hat sich schon hier und da mal ein bisschen gezogen. Ja, also bin ich nicht ganz bei den Lobeshymnen, die er dann teilweise bekommt. Und auch den Stellenwert, den ihm auch zum Beispiel Brian Trenchard-Smith in seinem Buch zuschreibt, als ein legendärer Film in dem Land. Also da bin ich weit von entfernt. Ich fand den interessant, habe den gerne geguckt und auch als in der Exploitation-Doku nochmal als ergänzend, was nicht in unserer Folge war, fand ich es gut, den gesehen zu haben. Aber so in Summe, den werde ich nie nochmal gucken. Ging es dir da anders, oder?
Ich höre so eine feine Nuance raus, dass wahrscheinlich ich den mit dem mehr anfangen konnte als du. Ich mag das, wenn Filme einfach so unkonventionellere Aspekte haben, wie hier in dem Film, dass Stone, keine Ahnung, wann der zuerst auf den Plan tritt, auf jeden Fall irgendwann über der 20. Minute, lass es die 25. Minute vielleicht im Film sein, ja, also die Hauptrolle, die titelgebende Hauptrolle kommt erst, ja, im Ende des ersten Drittels überhaupt das erste Mal zum Vorschein, das mag ich. Auch mochte ich, auch hier wieder nicht gespoilert, das Ende, weil, naja, irgendwie klar, rückblickend ergibt es halt so Sinn, wie der Film endet. Ich hatte in dem Moment halt aber auch nicht damit gerechnet, auch weil Stone im Gespräch mit seiner Partnerin ja eigentlich gerade was ganz anderes erzählt. Und die Heftigkeit mochte ich dann halt irgendwie auch. Das war ja auch ganz schön blutig. Finde ich auch für heutige Verhältnisse noch ziemlich blutig. Und was ich im Allgemeinen halt bei dem Film mochte, dass mehr der das von den Filmen, die wir gesehen haben, am besten vermitteln konnte, welches Gefühl, ja, da so vermittelt werden soll, was, warum Leute Rocker, / Biker sind, ja. Die Szene inhaltlich total nichtssagend, ja, wie sie da zusammen zum Strand fahren im Morgengrauen und da alle nackt ins Meer springen, genau. Sowas mag ich, ja.
Mochte ich auch.
Der konnte mir das dann durch halt so dieses Lebensgefühl näher vermitteln, auch mit der Bierdusche, ja, wo sie ihn eingeweiht haben und so weiter. Und der trotzdem seinen Prinzipien irgendwie treu bleibt und dadurch halt der auch voll verloren ist eigentlich bei denen. Ja, alle ziehen weg, nur er bleibt dann halt stehen und dann hast du dann noch irgendwie übrig geblieben, Oshi, die gerade das halt vielleicht mag und ihm da eindeutige Bekenntnisse macht. Hat er was, ist filmisch kein Meisterwerk, überhaupt nicht, aber hat er eben ein paar Facetten, die ich echt gut gucken konnte und ja, ich wusste nicht so wirklich, was mich da erwartet. Und bin da eigentlich bin positiv rausgegangen.
Ja, das ist doch gut. Also ich bin auch nicht negativ rausgegangen, aber ich war halt nicht so bei denen. Ich habe einige bei Letterboxd, die dem halt so 8 bis 9 Punkte.
Ach so, oh Gott, da bin ich aber auch weit entfernt.
Weit von weg. Ja. Denn bei IMDb hat er eine 6,3, hat auch keinen Metascore und bei Letterboxd 3,3. Da bin ich mit 6 Punkten etwas drunter.
Ja, ich bin bei 6,5, also auch nur einen halben Punkt höher als du. Und da haben wir ja erst einen Film mal in einer längeren Reihe, wo es mal umgekehrt ist. Ja, sehr schön. Ich bin auch echt gespannt, wie du den nächsten Film wahrgenommen hast, weil ich habe keine Watchlist auf Letterboxd, aber wenn ich eine hätte und die ziemlich riesig wäre, dann wäre er da drauf, weil den habe ich schon länger in der Sammlung. Wir reden nämlich über die Wilden Engel von Hongkong, aka Killers on Wheel. Das ist ein Film von 1976, also 2 Jahre nach deinem. Und zwar springen wir jetzt nach Asien, ja, wie der Titel auch schon vermuten lässt. Und die Shaw Brothers wollten natürlich auch mal wieder auf einer Welle reiten und hier eben bei Rocker- und Biker-Filmen und haben den hier über Chi Hung Kui realisieren lassen. Das ist der Regisseur von dem Film. Und ja, der Film wäre auf meiner Watchlist gelandet, weil ich ihn, wie gesagt, schon länger in der Sammlung habe und noch nicht kannte. Und der Regisseur, ich vermute, der war so zu der damaligen Zeit mit dem Shaw Brothers Universum und auch hier mache ich nochmal Werbung für unsere Bastard-Episode zu den Shaw Brothers, wo wir ziemlich viel diesen Mikrokosmos beleuchten. Falls ihr es nicht mehr präsent habt oder eben noch nicht mitbekommen habt, das war wie so ein eigener Mikrokosmos. Die ganze Filmcrew inklusive Schauspieler haben in der Regel in Unterkünften am Set gewohnt. Das Set war überdacht. Es war halt größtenteils sind die Shaw Brothers Filme Studio-Filme. Und das heißt, er konnte halt im Schichtbetrieb auch einfach am Fließband filmisch produziert werden. Deswegen sind oft die beteiligten Regisseure oder auch Schauspieler oft die gleichen. Und auch hier haben wir halt wieder Namen, die kann man auch von anderen Shaw Brothers Filmen kennen. Und eben der Regisseur, der zeichnet sich verantwortlich für Payment and Blood, Shen Chang und die Karatebande, das Bambus-Camp der Frauen. Also hier haben wir dann eben so einen Sexploitation-Klassiker. Karate-Küsse, blonde Katzen. Der ist nämlich auch immer noch, ich meine, indiziert oder war viele Jahre indiziert. Und dann noch mehrere Jahre später der gnadenlose Vollstrecker. Ja, also hier nur mal Shaw Brothers Titel gelistet. Und mindestens zwei der genannten, mit dem hier zusammen, waren sie eher untypisch, finde ich, für die Shaw Brothers Filme. Ja, also weg vom klassischen Kung Fu hin zu mal anderen Geschichten. Und so ähnlich fällt es sich bei den Schauspielenden halt auch. Ja, ich will hier gar nicht so sehr auf den Namen rumreiten, weil hier haben wir mal nicht irgendwie Ti Lung oder Gordon Liu oder wen auch immer. Sag mal andere Namen. Okay, ich nenne vielleicht doch einen. Danny Lee. Einfach nur, okay, weil er Lee heißt.
Unsere Liste.
und vielleicht auch den, weil der neben Shaw Brothers Film später auch noch ein paar andere Sachen gemacht hat, wie The Killer von 9A, ja. Oder Cover Hard 2.
Auch bekannt.
Ja. Achso, doch, und ich möchte natürlich noch Sun Chiang, die spielt hier eine Carrie, erwähnen, weil die hat nämlich noch Bruce Lee, Das war mein Leben von 1976 mitgespielt. Ich weiß gar nicht, warum ich mir diesen Film notiert hatte, ja, bei so einer großen Filmografie. Keine Ahnung.
Ja. Ich bin auch irritiert. Mal gucken, ob ihr darauf kommt.
Vielleicht nenne ich dann doch nochmal Terry Liu, weil der hat auch bei Shaw Brothers Film mitgespielt, auch das Bambus-Camp der Frauen. Oder was? Egal. Und Invasion aus dem Innern der Erde. Ja, ich habe ja die Hoffnung, dass wir bei irgendeinem Shaw Brothers Revival Volume 10, dass du dann den bringst, nachdem der Super Inframan mal gebracht hattest.
Mhm.
Da ist ja die Crew, glaube ich, auch nahezu die gleiche. Gut. Worum geht's denn hier inhaltlich überhaupt? Wir sehen hier einen der Hauptdarsteller, wie er mit seiner Frau und seiner Schwester auf der Fähre nach Hongkong düst. Davor, ja, ich fange anders an. Davor sehen wir nämlich einen Dialog, den hast du gar nicht in der ursprünglichen deutschen Fassung nämlich drin gehabt. Den gibt's auf der Blu-ray nämlich nur untertitelt in Originalsprache. Und da wird nämlich vorgeworfen, da sieht man halt Eltern, ja, die sich erstmal darüber unterhalten, ja, dass die Söhne eigentlich ganz schön privilegiert aufwachsen und dass die von angesehenen, reichen Familien entstammen. Ja, also offensichtlich hat die Junior-Generation da in Hongkong gerade zu viel Kohle, schmeißt es für irgendwelche Motorräder raus und so sieht man dann eben auch gleich den Vorspann. Da sieht man gleich die ganze wilde Hongkong-Bande mit artistischen Einlagen auf ihren Bikes, nämlich irgendeine Straße lang fahren. Mochte diesen Theme da, der da im Hintergrund läuft. Da wird aber auch gleich offenbart, dass der Film manchmal gar nicht so weiß, wo er hin will. Man sieht nämlich da in dieser Anfangssequenz dann eben auch so einen asiatischen Rockerbiker mit einer Gitarre. Ja, seiner klassischen Gitarre, wie er fortfährt in die Kamera und dann halt so ein Liedchen anspielen will, ist vielleicht ein komödiantisches Element, aber sonst hat der Film eher wenig mit Comedy zu tun. Auch bei der Fähre dann, ja, man sieht dann die Rocker, die eben auch auf dem gleichen Weg sind wie da Ehepaar und Schwägerin. Die wollen halt zu irgendeiner Insel düsen. Ja, die Family will eigentlich nur einen Angelausflug machen. Die Rocker wollen da halt in der Natur rumdüsen und am Strand rumgammeln. Und
Vögeln.
Und genau, alles, was eben so Rocker tun. Aber, und da hatte ich halt auch wieder immer mal wieder so ein kleines Problem. Man sieht da dann eben im nächsten Schnitt die Rocker, die harten Rocker, zu so einer Rockabilly-Mucke auf der Fähre tanzen, die da halt läuft. Ja, ich habe da die Vermutung, dass die Shaw Brothers manchmal nicht verstanden haben, wie die Realität tatsächlich woanders aussieht. Und Hauptsache, man strickt sich da hier schnell was zusammen. Ja, nimmt aber gleich wieder harte Realität an, weil auf der Insel angekommen, nee, auf der Fähre noch, Entschuldigung, auf der Fähre noch gibt es nämlich eben auch dann die Überrumpelung von der Schwester durch die Rocker-Gang, die sie da eben zu Boden bringen und eigentlich halt auch mehr wollen. Also eigentlich auch so, ja, schon
sie
so.
Wollen Muttermilch.
Stimmt, schau dir raus. Ja, Mann. So wie da am Strand dann später auch, ne? Wo sie dann, wo dann die vier barbusigen Frauen rumtanzen und unten liegen die ganzen Rocker und rufen auch, dass sie Muttermilch wollen. Okay, also es ist anscheinend eine Rocker-Gang, die sich aufgrund ihres Fetisches gefunden hatte.
Ja, das ist eine absolute Muttermilchbande.
Ja. Also wohin mit dem Geld, wenn man sich alles leisten kann? Ja, dann will man eben mal ein paar extra Wünsche haben.
Ja.
Ja, und hier springen wir halt direkt an den Strand. Und da gibt es nämlich eben auch ein paar Honks von der Rocker-Gang, die dann auch versucht, eine der beiden Frauen halt zu vergewaltigen. Ehe man noch mit seinem Fischeranzug ist Quatsch. Der hat so einen Tauchanzug und eine Harpune und kann ihn dann eben noch vertreiben. Aber in diese Richtung geht halt dieser Film, ja. Dass eben die Rocker hier überhaupt nicht zum Spaßen aufgelegt sind, sondern ja, Frauen als ein Stück Fleisch betrachten und entweder ist es zugehörig und dann wird es vergewaltigt oder eben nicht, dann wird es auch vergewaltigt. Und so eskaliert das Ganze halt immer weiter. Wir sehen hier dann auch, dass die Family mit dem Jeep unterwegs ist. Da muss ich unbedingt eine Szene erwähnen. Alter, unfreiwillige Komik, ich konnte aber nicht mehr. Ich habe fast geweint vor Lachen, als dann die Frau von der Seegurke angegriffen wurde.
Oh ja. Ich wurde gebissen.
Alter, was für ein Scheiß, ey. Ja, und die Seegurken kommen später immer mal wieder zum Einsatz. Ja, tat mir dann irgendwie auch ein bisschen leid in einer Szene, was aus denen gemacht wurde. Ja, auch, ach so, genau, noch mal kurz zurückkommen, kommen zum Strand, das hatte ich mir auch notiert. Natürlich wissen halt Rocker da nicht, was sie machen sollen, außer zu saufen und dann im Suff blöde Spielchen am Strand zu betreiben. Da zwei Rocker auf dem Motorrad treten dann gegeneinander auch mit irgendwie so Stöckern an, also offensichtlich eben so ein Lanzenkampf auf dem Pferd nachahmend. Da hatte ich mich ziemlich erinnert, den hatten wir ja auch in unserer Liste.
Ritter
ich.
Aus Leidenschaft.
Ja, Knight Riders, den von George A. Romero mit Ed Harris in der Hauptrolle. Da ging es ja letztendlich auch um solche Ritter-Geschichten, nur halt auf dem Bike. Also weiß ich endlich, wo George A. Romero nämlich geklaut hat. Von den Shaw Brothers, ist ganz klar. Ja, ich mochte hier so ein paar Sachen im Film. Ich mochte, dass letztendlich beide Seiten gezeigt wurden, also beide Seiten in Anführungszeichen gezeigt wurden. Einmal die der Family, der Unschuldigen, die Opfer werden von irgendwelchen komischen Gedanken von Rockern, aber eben auch die Rocker, wie sie da mit ihrem Lebensstil ja, in den Tag reinleben. Stone hat mir das besser und authentischer vermitteln können.
Definitiv, ja.
Hier musste ich halt manchmal auch schmunzeln über amateurhafte Stunts, wo sich ja die Shaw Brothers Filme eigentlich eher durch Gegenteiliges immer wieder bewiesen haben. Aber Alter, wie es da manchmal die Biker durchschüttelt, wenn die halt irgendwie einen Hügel hochfahren und dann runterspringen, denke ich mir, okay, da sind nicht alle Knochenheile geblieben bei denen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, vor allen Dingen, als der eine mit seinem Motorrad, ich weiß nicht, wie ich das ohne Spoiler beschreiben soll, aber ich lasse es mal, wo der den Abhang runtergeht.
Ja.
Ja. Das ist so, Alter.
Ja, Mann.
Übel. Ja. Also das, und es sah krass aus. Das war eine heftige Szene.
Ja. Ja, sonst, der Film unterhält schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, aber ist jetzt sicherlich kein Meisterwerk der Shaw Brothers. Auch das am Ende, das ist kein Spoiler. Ja, im Abspann gibt es halt einen Text, der da aufgeblendet wird. Ich zitiere mal: Es gibt kein Gesetz, Tötung aus Notwehr. Das ist sozusagen nicht immer, ist Quatsch, ist kein Zitat, ich hatte mir nur Notizen gemacht. Also die Aussage ist, es gibt kein Gesetz, dass Tötung aus Notwehr nicht immer nur als Totschlag gewertet wird, ja, sondern kann eben auch Mord sein. Und ja, das war so sowas von random, diese Texteinblendung. Also der Film wird dann halt echt zum Ende hin härter und so weiter, passiert ordentlich was. Aber, weiß nicht, dieser Abspanntext, der war ein bisschen irritierend. Jo.
Ja, definitiv. Und ich hatte in diesem Film echt diese Probleme mit Umgang mit Frauen, weil hier sieht ja selbst das, was als Spaß dargestellt werden soll, sieht ja nach Vergewaltigung aus.
Na, ist es ja auch.
Ja, und das ist halt echt schwierig, dass er will ja darstellen, dass diese Frauen, die sie da mitgebracht haben, da irgendwie, dass das irgendwie ein lustiges Spiel ist, aber das ist übel.
Ja.
Ja, da habe ich mich echt ganz schwer mitgetan. Mhm. Aber ansonsten war ich hier wirklich gut unterhalten. Mhm. Von daher überraschend.
Dann schauen wir mal, wie die Leute auf IMDb oder Letterboxd das fanden. Bei IMDb fanden es 88 Leute immerhin so gut, dass sie bei 6,5 im Durchschnitt gelandet sind. Kein Metascore. Und die Letterboxd-Community ist bei 3,4. Ich kann hier nicht mehr als 5,5 geben.
Oh ja, da bin ich sogar bei 6,5.
Oh, okay.
Ich hatte mit dem Finale doch schon viel Spaß.
Ja, das ist natürlich, ja. Aber der Weg dahin, der war für mich dann schon manchmal sehr mühsam.
Ja, das kann ich verstehen. Gerade so im ersten Drittel, der ersten Hälfte waren da schon einige Sachen dabei, die sich echt gezogen haben. Aber das Finale hat es für mich echt rausgerissen.
Sehr gut.
So, apropos gezogen. Kommen wir mal zu einem Remake von einem Film, den wir heute schon erwähnt haben, nämlich Der Wilde oder The Wild One mit Marlon Brando und eine sehr bekannte Regisseurin, nämlich Catherine Bigelow, ehemalige oder Ex-Frau von James Cameron, hat sich 1981 den Film The Wild One vorgenommen und daraus ein Remake gemacht, was The Loveless oder auf Deutsch Die Lieblosen heißt. Ja, und das ist auch in der Hauptrolle zumindest relativ prominent mit Willem Dafoe besetzt. Und ist sehr lederlastig. Also Willem Dafoe in Lederjacke. Ich meine, ich hatte das schon mal bei irgendeinem Film, wo er was war denn das nochmal?
Mit Lederjacke? Puh, keine Ahnung.
Ja, da spielt er so einen Bösewicht, der quasi so ein Angler-Outfit anhat.
Mhm.
Oh, weiß ich gar nicht mehr. War auf jeden Fall ein guter Film. Finde ich schon mal immer gut. Und 85 Minuten finde ich auch gut, dachte ich. Denn das hier ist irgendwie so ein Film, der irgendeinen Vibe transportiert, weil eigentlich von der Handlung her geht es hier um fast nichts. Also selbst wenn du dir versuchst, Film oder Zusammenfassungen durchzulesen, das ist meistens irgendwie so stichpunktartig eher aufgeführt.
Also er hat eine Lederjacke bei Grand Budapest Hotel an. Ich vermute, das Outfit meinst du, weil er da ja auch mit Motorrad unterwegs ist.
Ja, nee, ich meine einen anderen Film.
Also wirklich vor dem Bösewicht spielt, ja? Okay.
Ich muss das jetzt einmal nachgucken.
Weil diese Lederjacke ist immerhin nämlich von Prada designt worden, die er da trägt.
Ja, und ich finde es ja auch immer geil, wenn Jacken so ein stilprägendes Merkmal für einen Film sind, finde ich das ja immer gut. Da bin ich ja durchaus für zu begeistern. Das ist bei Lederjacken häufig der Fall irgendwie. Oh, den habe ich irgendwie für Alessandro und so geguckt. Das war, könnte sogar Jack Hill oder sowas gewesen sein.
Okay.
Ja, nee, Walter Hill. Streets of Fire war es.
Ah, okay. Ah, den kenne ich nicht. Alles klar.
Da hat er eine sehr wilde Lederjacke an.
Jo.
Ja. Genau. So, und wir fangen auch in dem Film quasi mit ihm an. Er hilft hier so einer Dame, ihren T-Bird zu reparieren. Klaut ihr danach noch alle für seine Dienstleistung alles an Kohle aus der Tasche, fasst ihr an die Brust und gibt ihr noch einen Kuss.
Ja.
Wie sich das halt so gehört. Und hält danach in einer Kleinstadt, die irgendwo in Georgia sein soll, in einem Diner an und wartet da halt auf den Rest von seiner Gang. Und ja, die treffen auch nach und nach ein, denn das eigentlich jetzt, die eigentliche Sache, die erledigt werden muss, ist, dass eine Harley repariert werden muss, nämlich die von Hurley, wenn ich mich recht erinnere.
Die Harley von Hurley.
Die Harley von Hurley muss repariert werden. Und das machen sie halt in so einer lokalen Werkstatt. Ja, und er kommt dann da am Anfang in dem Diner auch mit der Kellnerin ins Gespräch und ja. Die besprechen halt so ein paar Sachen und die eine, die in dem Diner arbeitet, sieht halt die Rocker eher als Gefahr und die Augusta eher irgendwie als spannend. Ja, und Vance, unsere Hauptfigur von Willem Dafoe gespielt, lernt dann hier auch Telina kennen. Das ist eine etwas rebellischere junge Frau, die auch ein ziemlich cooles Cabrio fährt. Aber ihr Vater ist leider genau das Gegenteil. Der ist zwar ein mächtiger Mann in der Stadt, aber auch ein absolutes Arschloch, der sie misshandelt und ihr auch eine Narbe im Gesicht verpasst hat. Ja, aber die kommen sich dann natürlich ganz zu seinem Missfallen im Laufe des Films näher. Und so kommt es zu einer gewaltvollen Auseinandersetzung zwischen den Dörflern und der Gang. Ja, also die Handlung kannst du eigentlich wirklich auf dem Bierdeckel schreiben, denn die kommen halt in einem Dorf an und es gibt Probleme. Punkt. Wie das halt so kommt. Ja, das ist auch ein relativ schmal budgetierter Film mit 800.000 US-Dollar, also wirklich nicht teuer gewesen. Hat für seine Gewalt, die dann zwischendurch dabei ist, und für natürlich Language und Drugs, weil hier wird auch viel geraucht und viel gesoffen, hat er auch ein R-Rating kassiert. Ist aber in Summe, finde ich, kein harter Film.
Mhm.
Co-Regie hat hier noch Monty Montgomery. Also Catherine Bigelow hat ihn weder alleine geschrieben noch alleine Regie geführt. Das haben sie in Kooperation gemacht, was man ja nicht so oft hat. Ja, und wie schon gesagt, ist ein Remake, wurde aber auch mit Requisiten aus den 50ern ausgestattet, sodass er sich dann auch ein bisschen wie The Wild One anfühlt. Da bin ich schon bei der ersten Sache, die ich dann kritisieren würde, denn wenn ich ein Remake machen will, dann hätte ich das einfach in die 80er geholt. Denn dann ich brauche ja kein Remake, das nochmal den 50s-Geist mitnimmt. Dann kann ich mir die Brando-Variante angucken. Mhm. Ja, gut. Was ich hier so ganz spannend fand, dass der Film sehr statisch ist, das fand ich erstmal als Stilmittel irgendwie ganz interessant, weil du immer so in so einer stoischen Beobachterrolle bleibst bei dem, was hier passiert. Es gibt keine Kamerafahrten oder Schwenks oder sonstige Sachen, die hier irgendwie eine unnötige Rasanz reinbringen würden, aber genauso schnell ernüchtert einen der Film dann auch, weil so brillant sind die Dialoge dann nicht und das, was man hier sieht, ist dann auch wirklich nicht so aussagelastig oder aussagevoll, dass man da irgendwie gebannt dabei bleibt, und so tut man sich dann schon, finde ich, an einigen Stellen schwer. Er ist jetzt nicht, dass er langweilig wäre, aber dadurch, dass der halt wenig Bewegung hat, fühlt er sich ein bisschen schwerfällig an. Ja, der sollte eigentlich mal Breakdown heißen oder US 17, warum auch immer. Am Ende sind sie bei The Loveless gelandet. Auf den Titel weiß ich nicht, ob ich den so richtig verstehe. Ich finde aber keinen von denen, ehrlich gesagt, passend, die sie da zur Auswahl hatten. Ja, The Wild One hätte hier aber auch nicht gepasst, weil dafür ist, finde ich, Willem Dafoes Rolle ein bisschen zu ruhig angelegt.
Ja, finde ich auch.
Weil der ist ja eher so der ist ja fast schon gechillt. Das musste er erstmal mit Willem Dafoe in der Rolle schaffen. Ja, da ist ja eher am Ende, dass er ein bisschen aus der Rolle fällt, aber ansonsten ist er eher ein entspannterer Typ. Ja, und ich bin aufgrund einiger dieser Probleme, dass er halt wirklich echt statisch ist, nicht wirklich in eine Pötte kommt, dass man wenig richtig geilen Dialog hat. Und diese Liebesbeziehung für mich zwar funktioniert, aber jetzt auch nicht so wow ist von der Chemie, war ich hier am Ende doch nicht unbedingt überwältigt, muss ich sagen. Wie war es für dich? War es für dich eine Erstsichtung oder kanntest du den schon?
Für mich war es eine Erstsichtung. Und das Erste, was ich halt neben dem Cover, also es gibt ja eine Blu-ray von Arrow, UK Blu-ray, da sieht man halt als Motiv oder eine Vorhalt auf dem Motorrad. Und das Zweite, was ich wahrgenommen habe, Film von Catherine Bigelow. Und dementsprechend war mein Erwartungshorizont ziemlich hoch. Weil die hat ja schon echt so ein paar richtig krasse Filme rausgehauen. Gut, dann habe ich ziemlich schnell gecheckt, okay, ihr Debüt. Und dann sehe ich natürlich auch ein paar Sachen nach. Also ich sehe ihr dann ein paar Sachen nach, wenn der Film dazu geführt hat, dass sie Erfahrung machen konnte, um sie dahin zu bringen, wo sie zwischendurch war. Kurze Bemerkung am Rande. Ich bin jetzt kein großer Fan von A House of Dynamite. Habe ich vor 2 Wochen gesehen.
Ah, habe ich noch nicht gesehen.
Okay. Ja, dann ist es okay. Mhm. Aber ey, ich musste mir die knapp 1,5 Stunden ja trotzdem geben. Und sie ist anscheinend so ziemlich ähnlich wie du. Das ist schon ein Film, den man so machen kann und erzählen kann. Ich muss auch gestehen, dass ich The Wild One viel zu wenig in Erinnerung hatte, als dass ich jetzt hier einen direkten Vergleich für mich dann im Kopf auch ablaufen hatte. Ja, war dann aber doch irgendwie überrascht, dass der, dass einfach meine Erwartungshaltung nicht so wirklich erfüllt werden konnte.
Ja, also ich glaube, man kann am Ende, hätte man ihr oder hätte sie den Film ein paar Stufen weiter in ihrer Karriere gemacht, sähe der deutlich stilsicherer aus. Und ja, das würde dem auch echt weiterhelfen.
Ja.
Dem würde eine krassere Optik und auch eine bessere Beleuchtung wirklich gut zu Gesicht stehen. Dass der einfach mehr auf Style geht, denn die Handlung, wie gesagt, da ist ja nicht viel dran. Da gibt's, und gerade so, das mündet halt in einer Gewaltspitze, quasi wie so ein klassischer Tarantino-Film irgendwo. Du hast viel, viel Vibe, viel Style, viel Blabla. Und dann gibt's einmal einen richtig gewaltigen Zusammenstoß. Das, so ähnlich ist er auch aufgebaut, aber der zahlt auf nichts davon ein. Das fand ich ein bisschen schade. Es klingt jetzt alles negativer, als ich es am Ende wahrscheinlich bewerte. Also, er hat auch ein paar Komponenten, die gut funktionieren, aber doch deutlich weniger, als ich erwartet habe. Ist aber auch in der allgemeinen Wahrnehmung ähnlich, denn bei IMDb kommt er auf eine 6,1 mit einem Metascore von 44 und Letterboxd ist bei einer 3,1, also so auf Bruceploitation-Niveau. Ja, bei mir hat es dann auch nur für eine 5 gereicht.
Ich war dann einen Ticken gnädiger mit einer 5,5.
Guck mal, wieder einen halben. Ja, 2 haben wir ja noch. Vielleicht bei einem bin ich mir sicher, dass wir da nicht parallel laufen, aber ich bin jetzt auf den du jetzt bringst, da bin ich ja richtig gespannt.
Ich auch, was deine Wahrnehmung von Bigfoot betrifft. Und ja, ey, lieber Dennis, lieber David, warum habt ihr denn einen Film genommen, der Bigfoot heißt, ja, obwohl hier es um Biker und Rocker gehen soll? Liebe Zuhörende, die Frage lässt sich insofern beantworten, als dass da hier auch ein paar Rocker, ein Biker vielmehr, zu Gesicht bekommen sind. Ja. Und ich bin auf den Film einfach gestoßen, weil er Bestandteil einer Volume ist aus dieser schon ein paar Mal benannten Rocker- und Biker-Edition. Und dort eben auch den deutschen Titel Bigfoot gegen die Rockerbande trägt.
Ein Traum.
Richtiges Träumchen. Der eigentliche deutsche Verleihtitel ist nämlich, und so kriegt man ihn auch auf der deutschen IMDb-Seite zum Beispiel gelistet, ist eigentlich Bigfoot, das größte Monster aller Zeiten.
Ja. Ja, und auch das trifft es echt nicht.
Null. Also A, haben wir hier das nicht nur mit einem Bigfoot zu tun, sondern ohne riesig spoilern zu wollen, wir sehen halt mehrere. Ja, und das ist beileibe nicht das größte Monster. Also sowohl nicht von der tatsächlichen Größe aller Zentimeter oder Meter und auch nicht in der Form der Brutalität. Also, keine Ahnung, was sich da 1970 von Robert F. Slatzer gedacht wurde. Als ich den Namen gelesen hatte, dachte ich, boah, das muss doch so ein großer Regisseur sein, ja, Robert F. Slatzer.
Nee.
Du kanntest den auch nicht, ja. Ich hatte kurz natürlich recherchiert, was hat er gemacht. Der hat kaum was gemacht und wenn, dann war es nur Schrott. Und ob der Film sich hier auch da einreiht, das werdet ihr gleich erfahren. Er hat nämlich aber auch die ursprüngliche Geschichte geschrieben, also konnte direkt seinen Stoff umsetzen. Und hier haben wir mal einen Film, in dem Metier zu solchen Jahren, wo ich mal ein Budget endlich gefunden habe, ja, $325.000 geschätzt. Am Ende ist hier ein 84-minütiger Film bei rausgekommen. Hatte ich es ja schon erwähnt, 1970, ich weiß nicht. Also da hatte ich das gleiche Jahr zu Black Angels mir gewählt. Aber ich dachte mir, bei den wenigen Bildern, die ich auf dem Cover dann auch gesehen habe zum Film und bei dem Titel Bigfoot gegen die Rockerbande, oh, da werden wir mit einer möglichen Trash-Perle bedient. Ja. Worum geht's denn hier? Also es geht hier, es spielt weitestgehend in Rocky Mountains, was ich optisch, wenn es mal nicht Studioaufnahmen waren, sondern wirklich schöne Landschaftsaufnahmen, auch ziemlich geil fand. Ja, also die Natur, die man da über die Kamera eingefangen bekommen hat und serviert bekommt, das macht schon einiges her. Wir folgen aber am Anfang erstmal Chris. Chris wird gespielt von Judith Jordan. Und Judith Jordan, alter Schwede, das war für mich ein Highlight in dem Film. Da kriegst du schon ordentlich Schauwerte als Mann zu sehen. Die hat ziemlich große Dinge. Und man hat das Gefühl, die entstammt direkt aus so einem Pin-Up-Kalender. Wenn ich die, aber auch die andere Hauptdarstellerin, Joy Lansing, die hier eine Joy Landis spielt, also da musste sich nicht um großen anderen Namen merken für ihre Rolle.
Ja,
die ist im wahren Leben eigentlich auch immer blond gewesen, aber damit man diese beiden unterscheiden kann, haben sie ihr halt anscheinend brünette Haare verpasst, weil sonst sehen die optisch ziemlich gleich aus. Die könnten wirklich aus denselben Pin-Up-Kalendern entstiegen sein. Und bei denen, aber auch sonst, merkt man nicht, dass wir das Jahr 1970 haben. Also für mich wirkt viel, so viel irgendwie an 1900 irgendwas in den 60ern. Aber ey, diese beiden Frauen, ja, was da gecastet wurde, also wenn ich nicht verheiratet wäre und in den 60ern, nee, hier 1970 groß geworden wäre, ich wäre sofort in die USA ausgewandert, um zumindest einer von beiden Heiratsantrag zu machen, weil optisch, ja, wurde ich da sofort angesprochen.
Ja, kann man so machen.
Okay, ich bin total oberflächlich bei einem solchen Film. Ich verstehe es gar nicht. Also wir sehen erstmal Chris. Chris hat nämlich auch andere Qualitäten, außer ihr Aussehen. Sie ist nämlich auch Pilotin und steigt in so ein kleines Flugzeug. Und hat dann aber das Problem, dass sie dass das Flugzeug abwirkt und sie einen Fallschirm rausspringt. Und dann eben in dieser Gegend der Rocky Mountains landen muss. Und da dann auch sich erschreckt, weil, und nicht nur erschreckt, das ist auch so typisch, für mich auch eher 50er, 60er, sie lässt einen Horrorschrei los, weil sie irgendwas sieht, was dann mich gerade aus dem Wald auf sie zukommt. Ja, dass ihr Mark irgendwie erschüttern lässt? Erschüttern lässt, ja. Wie ist der Spruch mit dem Frieren? Das lässt ihr Blut gefrieren, ja. Das Mark wird erschüttert und das Blut wird zeitgleich mit erfroren. Man weiß erstmal nicht, was Phase ist, weil da kommt erstmal der Vorspann. Und alter Schwede, ich habe gefühlt noch nie so einen langen Vorspann im Film gesehen. Da passiert halt nichts, da kommen halt alle Credits. Der geht fucking 2,5 Minuten.
Ja, der war sehr lang.
Und der Song, der dabei gespielt wird, dachte ich...
Der war sehr lustig.
Ja. Mich hat das aber voll an ein Colt für alle Fälle an das Theme erinnert, weil da bestimmt zwei Teile in der Melodie halt so voll genau das Ding sind. Ich habe dann halt recherchiert, ob das zufällig der gleiche Komponist war. Nein, ist er nicht. Aber ich will ihn trotzdem kurz erwähnen. Komponiert hat nämlich Richard A. Podolor. Die muss man nicht kennen. Ich will ihr mal trotzdem erwähnen, wer nämlich einen Song produziert hat, und zwar Riot in Thunder Alley. 1967 war das, für einen anderen Film. Und zwar Thunder Alley. Und dieser Song ist aber in verschiedenen Filmen halt immer wieder mit verwurschtelt worden, weil er schon auch ein ziemlich geiler Song ist. Und zwar kam er eben bei Death Proof, Quentin Tarantino zum Tragen, oder auch Blues Brothers 2000 kam er zum Tragen. Ja, deswegen dachte ich, man wird wahrscheinlich nie wieder was von dir oder mir oder bei den Banausen über Richard A. Podolor hören. Deswegen möchte ich mal droppen, dass er da diesen Song produziert. Aber ey, hier geht's um Bigfoot. Und ja, dann eben auch die Rocker, die man dann sieht, kurz sieht, weil die sind da unterwegs in der Natur und nach dem Mayday-Ausspruch, was natürlich dann aufgenommen wurde, geht's darum, oh shit, wir müssen hier eine Frau aus diesem riesengroßen Waldgebiet retten, und an der Suchaktion beteiligt sich dann eben auch diese Rocker, ich nenne sie mal Gang, neben vielen anderen des örtlichen Sheriffs und auch anderen Figuren. Und in der Natur ist dann eben auch, ja, die von mir schon erwähnte Joy Landis, gespielt von Joy Lansing, unterwegs mit ihrem Kumpel, mit ihrem Partner. Und Rick, genau, ich glaube, das war Rick. Ich habe überlegt, wer hat denn hier diesen Rick gespielt? Und die wird dann auch in diesem gleichen Zuge gefangen genommen. Und dann sieht man sie nämlich von den Sasquatches. Ja, wir sehen hier nämlich eine Sasquatch-Familie, auch mit einem kleinen Bigfoot. Total niedlich. Und ja, die wollen ja gar nichts Böses. Die fesseln die ja einfach nur an den Baum. Interessanterweise sehen die beiden Frauen nach 2 Tagen am Baum gefesselt immer noch so aus wie in Stunde 1. Perfekt geschminkt und als wenn nichts passiert wäre. Schlaf haben die anscheinend auch nicht gebraucht, ja, weil sie immer wenn sie gezeigt werden, stehen sie an der gleichen Stelle. ja, also der Film hat herzlich wenig mit klassischen Rockern und Bikern zu tun. Wurde wahrscheinlich etwa wirklich nur als Anlass genommen, dass es da diese kurzen Sequenzen gibt. Und ja, den Film in eine Rocker- und Biker-Edition reinzuhauen, weil ich vermute, Lizenzkosten für diesen Film, um den in Deutschland auf DVD rauszubringen, die gehen vermutlich gegen null. Auf jeden Fall hat mich sehr gefreut zu sehen, wer eben diesen Rick gespielt hat.
Ja, da habe ich mich auch sehr gefreut.
Das ist nämlich Christopher Mitchum. So. Und wahrscheinlich werden 99% der Zuhörenden sagen, wer ist denn Christopher Mitchum? Ah, den hatten wir nämlich vor 2 Episoden in dem Filipino-Special als Hauptrolle in Kung Fu im Trommelfeuer seiner Fäuste, a.k.a. Cosa Nostra Asia. Irgendwie begleitet uns dieser Film jetzt schon in der 3. Folge.
Man kann ihn nicht oft genug erwähnen.
Und ja, das war so eine kleine Überraschung für uns. Deswegen hat es uns sehr gefreut, ihn da, oder mich gefreut, dass er hier auch wieder mitgemacht hat. Ansonsten möchte ich noch John Mitchum erwähnen, ob die beiden miteinander verwandt sind und hier vielleicht Vater-Sohn mitgebracht hat. Keine Ahnung. John Mitchum kann man halt kennen, weil der in mehreren Clint Eastwood-Filmen mitgespielt hat. Ja. Dirty Harry 1, Dirty Harry 3 und ein Fremder ohne Namen, also ein Gesicht, was man auf jeden Fall schon irgendwie wahrgenommen hat. Auch den bei IMDb gelisteten Hauptdarsteller John Carradine, der hier einen Jasper B. Hawks spielt, den kennt man vielleicht aus Früchte des Zorns oder Der Mann, der Liberty Liv Allens erschoss. Also 2 Filme, die vom Titel her ja schon auch sehr bekannte Filme sind. Oder Das Tier, also hier The Howling von 1981. Ja.
Chris Mitchum und John Mitchum sind nicht verwandt.
Sagt die.
Dafür ist John Mitchum aber der Bruder von Robert Mitchum.
Ah, okay, siehst du?
Tja. Die sind dann sehr wohl verwandt.
Ja. Mehr möchte ich auch gar nicht so unbedingt zum Film sagen.
Kann ich verstehen. Ich fand den gar nicht so gut.
Mhm.
Also das Beste an dem Titel sind eigentlich die beiden Damen. Das Beste an dem Film sind die beiden Damen und der Titel.
Da ging's dir
und
so
die
wie
geilen
mir.
Schreie, die Scream Queens hier abfeuern. Ja. Ansonsten ist das schon ziemlich dröge und langweilig alles.
Total. Und der geht nur 84 Minuten auf dem Papier, aber das zieht sich so sehr.
Ja.
Der wurde
hat mich ein bisschen so von der, aber bei dem war ich, kam ich besser durch an Schlock erinnert.
Ah ja.
Da geht es ja auch um so ein Affenviech.
Von John Landis. Wenn wir schon bei Joy Landis sind, dann können wir auch über John Landis sprechen. Dann
können wir auch den noch mitnehmen. Denn Familie Landis, ob die verwandt sind, man weiß es nicht. Den fand ich auch ein bisschen unterwältigend. Aber den hier, glaube ich, sogar noch mehr, weil dem geht ja sogar die komplette Comedy-Note hier verloren.
Alter, sowas von unlustig. Und auch null horrormäßig. Ja, also diese, mir taten ja die Sasquatches leid, was für eine Jagd dann auf die auch veranstaltet wird, ja. Mhm. Boah, also mich haben hier wirklich die Naturaufnahmen so einigermaßen bei Laune gehalten, die beiden Hauptdarstellerinnen. Punkt. Ich dachte, ich habe noch eine dritte Sache notiert. Achso, einfach nur die Tatsache, dass Christopher Mitchum hier mitspielt, dem $500 für die Rolle angeboten wurden. Um mal noch was zu den Trivia-Facts zu sagen.
Stark. Ja, ich glaube, du bist hier ein bisschen besser durchgekommen als ich, habe ich so ein Gefühl.
Na, mal gucken. Ich weiß es nicht. Ja, also hätten wir oder würden wir mal einen Sasquatch-Bigfoot Special machen für unseren Podcast, dann tut mir leid, dass ich den jetzt hier vorweggenommen habe, war keine böswillige Absicht. Wenn es nach mir geht, brauchen wir so ein Special nicht.
Zumindest nicht, wenn der da drin ist.
Ich stecke da zu wenig anscheinend in der amerikanischen Folklore drin, um dem Sasquatch viel abgewinnen zu können.
Ja, scheint leider auch bei mir so zu sein.
Ich überlege gerade, ich habe einmal als junger, jugendlicher, älteres Kind Bigfoot und die Hendersons gesehen, erinnere mich aber 0,0 daran, wie ich den fand.
Ich wüsste auch keinen guten oder anderen Film, der mir dazu einfällt.
Mir fällt gerade spontan nur Tenacious D, Kings of Rock im Deutschen noch ein, wo es diese eine Sequenz mit dem Sasquatch gibt, Jack Black so einen Drogentrip irgendwie durchläuft und er dann da in diesem Paradies ist und von dieser Sasquatch-Figur in die Hand genommen wird.
Was gab's da, ja.
Und auch noch einen eigenen Song, glaube ich, dazu. Das fand ich noch, das ist die einzige positive Assoziation, die ich mit dem Sasquatch bisher habe. Aber ja, vielleicht können mich ja ein paar Amis in meinem Umfeld eines Besseren belehren.
Vielleicht kommt da noch was.
Gut, soll ich mal die Punkte raushauen oder was?
Jo, das macht doch mal.
IMDb 2,7, kein Metascore, Letterboxd 2,6. Bei mir hat es für 3 Punkte gereicht.
Oh, bei mir nur für 2. Einen für jede Brust. Dann hätte ich ja 4 geben müssen. Scheiße.
Siehst du? Ah, schon hast du mich überholt.
Einen für jedes Paar.
Ja. Nee, ein Punkt für Joy Lansing, ein Punkt für Judith Jordan und ein Punkt für die Natur.
Das ist doch was. Ja, dann gucken wir mal, ob es der Letzte jetzt noch rumreißen kann. Denn ich habe als wieder einen Film mit Stein im Titel, nämlich Stone Cold. Oder auf Deutsch noch mit dem Zusatz Kalt wie Stein.
Bin so froh, dass wir die auseinandergezerrt haben. Ja,
ja, arg verwirrend gewesen. Ja. Zumal die Handlung auch sehr ähnlich ist. Es ist ein Film von 1991 und irgendwie ist mir dieses Cover in meinem Leben schon so oft über den Weg gelaufen.
Bei mir auch. Kann ich kurz eine Anekdote zu diesem Film raushauen?
Auf jeden Fall.
Fünfte, sechste Klasse war ich ein großer Freund der Zeitschrift Bravo. Bin also einmal die Woche an den Kiosk gerannt und hatte mich damals auch schon gefreut über einen Teil, wo es eben um die aktuellen Kinofilme ging, die Bravo ziemlich cool immer mit einem Film auch intensiver einfach näher bringen wollte. Zu den anderen aus der Kinowoche wurde halt zumindest eine kleine Darstellungsform halt gewählt. Und Stone Cold hatte damals eben eine größere Aufmachung bekommen in dieser Kinowoche in der Bravo. Und ich dachte mir, boah, das muss ja ein guter Film sein, weil mittlerweile hatte ich alle Filme, wo ich die Bravo damals im Zeitraum von ungefähr 2 Jahren gelesen hatte, auch wirklich sehr kontinuierlich gelesen hatte, gesehen. Ja, da war dann sowas wie Robin Hood drin oder hier Gefährliche Brandung und so weiter. Und der fehlte mir noch. Es war der einzige, der mir fehlte, wo ich aber nie so die Riesenambition hatte, den zu gucken, wo ich aber vor allem natürlich im Kopf hatte, das Cover. Ja, das erinnert so hart an Terminator.
Oh ja.
Das ist so krass.
Also das Cover ist wirklich absolut irreführend.
Total. Aber du hast bei den Trivia Facts hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, wer da ursprünglich auch angedacht war.
Ja.
Okay, dann kommen wir da wahrscheinlich genau. Nochmal zu.
Ja, das ist ein Film von Craig R. Bexley aus dem Jahre 91, wie schon erwähnt. Auch hier wieder ein schnuffeliges R-Rating, ist mittlerweile in Deutschland auf FSK 16 runter, war aber bis vor 7 Jahren noch im 18er-Rating versehen. War nicht gerade günstig, ist wahrscheinlich der teuerste Film hier heute mit 17 Millionen Budget. Ja, und hier haben wir, wie eben schon gesagt, von der Story her sind wir ähnlich unterwegs wie bei Stone. Nur hier folgen wir Joe Huff. Und das ist ein Polizist, der eher so ein bisschen härtere und unorthodoxere Methoden hat. Und eben wegen dieser auch suspendiert wurde. Ja, und jetzt rekrutiert ihn aber das FBI für eine Undercover-Mission. Denn er soll eine sehr gewalttätige und gefährliche Motorradgang namens The Brotherhood inspizieren und sich da einschleusen und nimmt dafür halt die Identität des John Stone an, also dem titelgebenden Stone. Ja, und der gewinnt durch ja, Straßenkämpfe und Motorrad-Skills quasi das Vertrauen dieser Bande und wird dann da auch erstmal so aufgenommen und in dieser Bande, die angeführt wird von Chains Cooper, gibt es aber auch noch einen anderen Charakter, nämlich Ice, der ihm so ein bisschen mit gemischteren Gefühlen gegenübersteht und ja, der macht ihm auch im weiteren Verlauf der Handlung dann immer weiter Probleme, weil er die seine Tarnung wohl größtenteils durchschaut, dass er halt nicht zu denen passt und irgendwas mit ihm nicht stimmt. Ja, und diese Bruderschaft plant halt eine Reihe von Anschlägen auf die Gesellschaft, weil sie ein größeres Ziel verfolgen, nämlich ein Mitglied von ihnen ist im Gefängnis und den möchten sie befreien und gleichzeitig halt damit ein Statement gegen den Staat setzen. Ja, und so gerät jetzt hier Joe immer tiefer in diesen sehr gewalttätigen Kreislauf dieses Motorradclubs rein. Ja. Und unser John Huff oder Joe Huff und John Stone wird gespielt von Brian Bothworth. Der war, wie du eben schon erwähnt hast, nicht die erste Wahl. Denn eigentlich sollte das hier ein anderer Herr machen, nämlich Arnold Schwarzenegger. Da wären wir wieder bei Terminator. Aber sie konnten ihm halt sein 20-Millionen-Gehalt nicht bezahlen. Das hätte etwas das Budget gesprengt, was ja mit 17 Millionen sowieso schon hoch war für so einen Film.
Hm. Ja, da war ja auch die Verwirrung perfekt gewesen, ja. Nicht nur das Cover gleich, sondern auch noch die Figur gleich, um Gottes Willen.
Ja, das wäre auf jeden Fall sehr verwirrend gewesen. Ja, und so haben wir jetzt Brian Bosworth, der nicht viel, also ist, glaube ich, seine einzige Hauptrolle, der hat noch in Three Kings mitgespielt und The Longest Yard, also Spiel ohne Regeln und was Männer wollen, hieß der, glaube ich. Also, ja, er hat nicht viel gemacht.
Auch nicht diese großen Rollen. Also, da war er weit von entfernt.
Ja, und so Meisterwerke wie Macht 2 aus dem Jahre 2000, die haben alle nicht mal eine Durchschnittsbewertung. Also, das, ja, so auf dem Niveau sind wir hier. Also nicht gerade einer, der einen 17-Millionen-Dollar-Film ziehen würde, denn das war 1991 jetzt nicht gerade ein kleines Budget. Aber dafür haben wir in den anderen Rollen ein paar bekanntere Gesichter, nämlich Chains Cooper, der Anführer der Brotherhood, wird von Lance Henriksen gespielt, den ich immer sehr, sehr gerne sehe.
Mhm.
Und Ice wird von William Forsythe gespielt. Auch geil. Auch ein Gesicht, was man häufiger schon gesehen hat in The Rock und Co. Ja, den geilsten Namen hat Nancy, das ist hier noch eine Dame, die in dem Motorradclub, die wird gespielt von Arabella Holzblock, Holzbock, finde ich trotzdem einen guten Namen. Holzblock hätte ich noch ein bisschen geiler gefunden, aber gut. Ja, und der Film ist relativ hart für die Zeit auf jeden Fall. Der hatte sich sein 18er-Rating, glaube ich, zu der Zeit auch verdient. Er hatte ursprünglich sogar ein NC-17 und wurde dann auch runtergeschnitten, um überhaupt noch ein R-Rating zu kriegen. Leider wurde diese Uncut-Version niemals veröffentlicht und es gab auch gar nirgendwo eine Info, was überhaupt rausgeschnitten wurde. Das finde ich sehr schade, weil das hätte mich schon interessiert, aber ich konnte es nicht rausfinden. Mhm. Leider. Ja. Und auch Craig R. Bexley hier als Regisseur war nicht die erste Wahl und war auch nicht der, der diesen Film begonnen hat. Denn eigentlich hat Bruce Malmuth diesen Film als Regisseur begonnen. Und der ist dann aber aus persönlichen Gründen halt irgendwie, also ob er entfernt wurde oder ob er freiwillig ausgeschieden ist, weiß man nicht, aber er hatte halt ein wenig Probleme, die Kontrolle am Set zu bewahren. Und der hat noch eine ganze Menge an Hintergrundgeschichte geschrieben. Der Film sollte nämlich eigentlich Heart of Stone heißen und sich mehr auf den Charakter John Stone fokussieren als auf die Action und die Stunts. Und es gibt hier wohl ziemlich viele Szenen, die man vorher mit John Stone oder Joe Huff verbringt, wo es dann um die Familie geht und Kind und Schwester und was dann noch alles am Start ist. Wir sehen jetzt hier in der fertigen Version nur noch seine Freundin, würde ich mal sagen. Also er wird dann vom FBI zu Hause abgeholt und da liegt halt eine nackte Olle im Bett.
Dann wissen wir ja, wie die Uncut-Version aussehen würde.
Er heiratet die und kriegt ein Kind mit der. Ja, und allein dafür wurden, für diese Szenen, die einfach komplett entfernt wurden, sind wohl schon 4 Millionen draufgegangen.
Das Heiraten ist teuer, das weiß jeder, der schon mal geheiratet hat.
Ja, das weiß ich nur allzu gut. Und das Gegenteil ist genauso teuer. Mhm. Ja, und witzigerweise wollte aber auch Brian Bosworth dann den Film verlassen, aufgrund der Probleme, sodass am Ende dann nur einzig und allein Michael Douglas, der hier als Producer uncredited noch am Start war, dafür gesorgt hat, dass er einfach nicht abgehauen ist. Denn das muss wirklich eine schwierige Phase gewesen sein. Denn auch Lance Henriksen hat seine Dialoge selber geschrieben.
Ja, ich habe ja auch geguckt, der Regisseur hat ja weitestgehend Stunts gemacht. Ja, ja. Das war sein Metier.
Ja, und das hat er hier in dem Film auch durchgezogen, aber alles andere.
Genau, und eher weniger dann die Ausformulierung von Drehbüchern anscheinend. Ja.
Ja. Ja, es ist war wohl etwas kompliziert. Es ist halt auch schwierig, wenn du nicht mal ein Drehbuch hast und dann deine Dialoge da irgendwie mit Bibelzitaten und so, dir dann noch selber irgendwie was draus drehen musst, weil das Originalskript halt nicht funktioniert.
Ich muss aber sagen, also ich kannte keine Trivia Facts davor, erst jetzt, wo du die erzählst. Ich finde, bei dem Endprodukt merkt man das gar nicht unbedingt. Für mich wirkt der so rund, wie er halt auch jetzt einfach geworden ist.
Ja, und das da wollte ich nämlich jetzt auch genau dahin. Entschuldige, ich finde dafür, dass der Regisseur getauscht wurde, der Hauptdarsteller getauscht wurde, der getauschte Hauptdarsteller gar nicht bei dem Projekt bleiben wollte, der Antagonist seine eigenen Dialoge schreiben musste. Dafür ist das Ergebnis ein Film, den viele Leute sicherlich nicht in den Himmel loben, aber der bei mir echt einen Guilty Pleasure Platz eingenommen hat.
Okay, sehr schön. Ich hatte schon Sorge, dass ich alleine mit meiner Meinung da stehe, weil
ich habe den Film gesehen und ich war verliebt.
Okay. Ja, kann sein, dass du dann vielleicht doch ein bisschen höher bei deinen Punkten bist, aber ich war dann auch überrascht, wo ich gelandet bin, weil der Film ist mehr als nur eine solide Action-Unterhaltung. Die Story funktioniert für mich. Die Action, die man da halt wirklich zu sehen bekommt, ist hausgemacht und geil. Ja, der Film hat eigentlich auch nicht wirklich eine Länge.
Nee, definitiv nicht.
Ist jetzt auch keine mega komplexe Geschichte, aber die wirkt halt erstmal logisch, also ja, authentisch auch durch die Darsteller. Und ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass aus Brian Bosworth nichts weiter geworden ist, weil, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, der ist für diese Rolle irgendwie geboren.
Ja, denn ich finde, hier funktioniert halt dieser Tough-Guy-Scheiß.
Ja.
So, dass das alles so harte Typen sind, weil es halt diesen 80s-Action-Film Flair noch mitbringt.
Ja, voll.
Wo halt alles überzeichnet war und alles waren so richtig krasse Männer mit Muskel bepackt und richtig harte Typen. Da funktionierte halt noch das mit so diesem Augenzwinkern noch. Da habe ich ganz viele andere Filme aus diesem Biker-Ding, wo es halt wirklich, das sollen harte Typen sein, das kaufe ich einfach nicht.
Ja.
Hier ist es halt wieder mit, ist halt mit diesem Arnold Schwarzenegger Augenzwinkern à la Commando.
Ja, allein die Frise, Alter, da kann man ja gar nicht ziemlich in Ernst nehmen.
Ja, auch William Forsythe, wie er diese als Eis, ey, was ist er denn bitte für ein überzeichneter Typ, auch dass er da mit diesen Alten da rummacht, die alle viel zu schön sind für seine Fresse. Es ist schon richtig cool und Lance Henriksen ist, der ist als Antagonist so geil.
Ja, genau, und der macht es ja für mich auch wieder dann wett, weil er eben nicht so der durchtrainierteste große Hardcore-Motherfucker ist, dann halt durch diese mystische Anleihen, die sie da eben mit reinbringen, finde ich voll geil.
Er ist halt auch ein krasser Psychopath.
Ja.
So. Und ja, auch das Finale ist, das ist richtig, ein richtiges Action-Ding.
Ja, Mann.
So, also kannst kaum größer hinkriegen.
Ja, Mann. Da sieht man dann sofort, wo die Kohle hingeflossen ist.
Ja. Und das hat mir alles in Summe so viel Spaß gemacht, da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet.
Ich auch nicht, Alter.
Da war ich wirklich bestens unterhalten und den gucke ich in meinem Leben definitiv noch einige Male.
Mhm.
Denn ich hab mich geärgert, dass ich den das erste Mal jetzt erst sehe.
Mhm.
Das ist wirklich schade. Ich habe den schon so lange auf meiner Watchlist gehabt und ja, Wahnsinn. Also von mir eine echte Empfehlung.
Mhm.
Wer mit sowas was anfangen kann. Also man muss, da ist es schon, ich glaube, für Hoffi könnte das was sein. Weil der steht ja auch auf diesem One-Liner Schwarzenegger 80s Action-Style. Mhm. Und das hier ist einfach Hirn aus und gib ihm. Und das kann er. Das macht Spaß. Man muss aber wirklich wissen, worauf man sich hier einlässt.
Ah.
Also wenn man jetzt hier einen wirklich ernsthaften Biker-Film erwartet, den kriegt man nicht. Ja. Gutes Ding.
Mhm.
Kommt in den allgemeinen Punkten auf jeden Fall nicht so gut weg wie bei mir, denn IMDb ist bei einer 6,1, Metascore ist bei 42 und Letterboxd ist bei 3,3. Ja, was soll ich sagen? Ich bin bei 9.
Wow. Ja, da bin ich dann noch ein bisschen entfernt. Ich bin bei schon auch ziemlich guten 7,5 für den Film. Aber ja, lustig, ey. Nie im Leben vorher gedacht, dass der mal bei mir so landen wird.
Ich auch nicht. Ich bin aus dem Zug ausgestiegen und hatte den vorher hier zu Hause geguckt, bin dann Zug gefahren, habe während des Zugfahrens so drüber nachgedacht, habe gedacht, Alter, wie geil.
Mhm.
Und dann meinte Miri so, und war der letzte Film jetzt auch wieder so eher durchwachsen? Ich so, nee, Alter, ich fand den so geil. Das war der absolute Knaller. Dann habe ich, glaube ich, als letztes vor dem Urlaub geguckt. Und danach bin ich losgefahren.
Mhm.
Das war perfekt.
Ja. Ich hatte ihn letzte Woche irgendwann im Player, hab mir die Blu-ray gegönnt. Natalie kam dazu, aber die konnte ich leider nicht dazu bewegen. Ich konnte sie leider auch bei keinem anderen Rocker- und Biker-Film sie bewegen, da was mitzugucken. Naja, vielleicht holst du es ja.
Vielleicht bei
mal
der
nach.
Nächsten Folge.
Genau.
Da mal todsicher. Ja,
sehr
dann
schön.
Sind wir doch heute auf einer guten Note geendet hier.
Ja.
Hatten was im unteren Segment der Punkte dabei, was im oberen, was in der Mitte, ist doch für jeden Geschmack was dabei. Wir sind in 3 Jahrzehnten unterwegs.
Du bist zwischen 2 und 9 Punkten unterwegs hier in dieser Folge.
Sehr, sehr abwechslungsreich. Ja, aber wir haben euch natürlich auch noch eine Top 3 mitgebracht und wir sind heute mal wieder etwas musikalischer unterwegs. Denn zu so einem guten Biker-Film aus den 70s oder 60s gehört natürlich auch ein entsprechender Soundtrack.
Mhm.
Und häufig gab es dazu halt diesen guten alten Psychedelic Rock. Und da haben wir uns gedacht, was sind eigentlich unsere Top 3 Psychedelic Rock-Songs der 60er und 70er?
Mhm.
Da habe ich ziemlich lange für gebraucht, ehrlicherweise, weil ich da einige geil finde.
Oh ja.
Und ich fange mal direkt mit meiner 3 an, denn das ist ein Song, den hast du eben schon mal erwähnt. Das ist nämlich von Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond.
Ja, sehr schön.
Und zwar Parts 1 to 5, denn der Song ist ja zweigeteilt. Mhm. Der ist von 1975 auf dem Album Wish You Were Here. Ist auch direkt der erste Track. Ich bin großer Pink Floyd-Fan und der Track hat einen sehr großen Platz in meinem Herzen, weil das, den höre ich gerne zum Spazieren gehen. Mhm. Ganz komisch. Aber dabei kann ich mich wirklich gut entspannen.
Ja, ich bin froh, dass du Pink Floyd am Start hast. Sowieso klar, rein, ja, klar ist Musikgeschmack universell und so weiter. Aber ich meine hier gerade Psychedelic Rock aus den 60ern, 70ern, da gibt es natürlich Bands, deren Namen, ja, die kennst du heute immer noch so. Die kennst du komplette Alben. Ja, und ich meine, ja, ist ja auch nicht unbekannt. Ich bin ja Rap-Head, du unter anderem auch. Ja, da bist du vielleicht noch offener, um öfter andere Genres zu hören. Ich bin ja herrlich unflexibel. Aber so die Rockgeschichten aus den 60ern, 70ern, da kenne ich halt auch einiges von und das ist zeitlos. Ja. Und ja, ich habe leider eben Pink Floyd, obwohl ich die auch sehr mag, nicht am Start hier bei meiner Top 3. Deswegen bin ich natürlich sehr froh, dass du sie am Start hast. Ich habe nämlich auf meiner Top 3 von Aphrodite's Child The Four Horsemen aufgenommen 1970, veröffentlicht 72 auf dem Album 666.
Sehr gut.
Den höre ich total gerne.
Den kenne ich zum Beispiel gar nicht.
Da kennst du garantiert. Musst du, kannst du nach der Aufnahme anmachen, kennst du auf jeden Fall. Hohe ja, Männerstimme, sein, die da ja singen. Eine hohe Männerstimme, die singt. Egal.
Ja, werde ich nachholen. Ja, ich habe auf Platz 2 einen, also witzigerweise bei mir ist so der Tag der sehr langen Songs, denn Shine On You Crazy Diamond geht, glaube ich, 13 Minuten und irgendwas. Und der nächste, den kann man auch nur in der Langfassung hören. Es gibt eine Radiofassung, aber die Langfassung ist definitiv zu bevorzugen. Von Iron Butterfly, In Agada Da Vida.
Oh, sehr gut.
Von 1968, vom gleichnamigen Album. Jeder kennt einen Teil dieses Songs. Wenn ihr den Song hört, ihr werdet wissen.
Ja, Hammer.
Was es ist, ich finde den einfach nur, ich würde den sogar auf Partys hören, ich finde den einfach geil, aber ich brauche die lange Fassung. Mhm.
Apropos gleichnamiges Album und lange Fassung, ich habe aus dem Album Maggot Brain, ich wollte unbedingt auch was von afroamerikanischen Einflüssen mit hier reinfließen lassen. Ja, Funkadelic, ich mag Funkadelic sehr, George Clinton feiere ich schon immer.
Nicht zu verwechseln mit dem anderen George Clinton.
Genau, den feiere ich auch. Oder vielmehr das Filmstudio, wo er mal tätig war.
Ja.
Nee, von Funkadelic Maggot Brain aus dem Jahre 1971. Der geht etwas über 10 Minuten. Da gibt es auch keinen Singsang, sondern einfach nur, ja, Rock-Instrumente zu hören. Geiles Ding. Fand auch Gaspar Noé gut, weil der hat den für seinen Film Love mal auch verwendet, den Song. Hm.
Okay. Ja, der fehlt mir noch, der Film, deswegen kenne ich.
Ah, okay.
Dann werde ich den da dort noch hören.
Also, nachdem ja Miri immer wieder in Sexszenen platzt bei Filmen, die du guckst, ja.
Kann sie bei Love gleich sitzen bleiben?
Ganz genau.
Ja, dann gucke ich den besser alleine. Ja, ich habe auf der 1 einen Song, den eigentlich sollte der da gar nicht, eigentlich sollte der gar nicht in die Liste rein. Mhm. Aber weil er in meinem Lieblingsfilm vorkommt und sehr bezeichnend für diese Zeit ist, ist auf, musste auf die 1, es war unausweichlich. Von The Doors, The End.
Sehr gut. Sehr gut, sehr
1967,
gut.
Auch gleichnamiges Album. Ich hätte geschworen, dass das der, es gibt ja immer so, bei Spotify gibt es ja dann immer so die bekanntesten Songs oder meistgehörtesten Songs. Ich hätte geschworen, dass der ganz oben steht, aber der ist nicht mal in den Top 5.
Oh, wow.
Hätte ich nie gedacht.
Ich hatte den, ich habe mir vorsichtshalber ein paar Alternativen rausgeschrieben, weil ich nicht wollte, dass wir die gleichen Songs nennen, sondern hätte dann eben auch was reingedroppt. Ich hatte gehofft, dass du den nennst, ja. Hatte ihn deswegen erstmal nur als Alternative notfalls, falls du ihn nicht genannt hättest. Ich wusste bis heute nicht, dass er quasi ein Remix auf dem Soundtrack war. Also der wurde ja neu aufgenommen extra für diesen Film. Voll geil. Also.
Ja. Das ist schon, ja, und der ist halt so, der bleibt dir in dem Film auch so hängen.
Mm.
Das, ja, ich wollte ihn eigentlich nicht reinnehmen, weil ich dachte, ja, komm, ist echt zu offensichtlich, aber ich, naja, das ging nicht anders.
Ich habe ein offensichtliches Ding dafür auch noch genommen auf meiner Top 1. Ja. Unter anderem in Fear and Loathing in Las Vegas verwurstelt.
Oh,
oder,
darf ich raten?
Oder The Handmaid's Tale der Serie. Hau raus.
White Rabbit.
Jawohl, von Jefferson Airplane. Aufgenommen 1966, ein Jahr später, auf dem Album Surrealistic Pillow veröffentlicht. Alter, den Song liebe ich.
Ja, Mann. Ich auch. Den finde ich richtig geil. Aber generell, also die haben ja ein paar mehr Songs, die.
Ja, mega. Die mussten für mich vertreten sein. Ja, also wenn, dann unbedingt Jefferson Airplane. Egal mit welchem Song. Die wollte ich hier auf jeden Fall benannt haben.
Ja. Ja, und auch was Psychedelic angeht, ist natürlich die Szene in Fear and Loathing in Las Vegas mit White Rabbit. Ja. Und der Badewanne wenig, es kann wenig psychotischer sein.
Ja, Hammer.
Ja, sehr geil.
Dann wär's ja schon wieder.
Sehr gute Auswahl hier getroffen.
Also wenn ich ein kurzes Fazit ziehen dürfte, zieht euch lieber solche Klassiker-Songs oder Alben, waren ja oft auch Konzeptalben für die, die aufgenommen wurden. Zieht euch lieber sowas rein als ein paar von den von uns mitgebrachten Filmen. Ja. Aber wenn ihr dann eben doch einen Rocker- und Biker-Film gucken möchtet, dann seid ihr da auch bei uns einstimmig mit Stone Cold am besten aufgehoben. Wer hätte es gedacht? Stone Cold und Brian Bosworth schlagen Catherine Bigelow.
Ich könnte mir vorstellen, dass manche mit Stone vielleicht mehr anfangen können, die mit diesem Action-Ding nichts anfangen wollen. Aber ja, gerade bei den Songs, Konzeptalben fehlt mir auch irgendwie. Deswegen war ich ja zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder beim Rap sind, von dem neuen Clips-Album begeistert.
Ah ja.
Weil das echt ein rundes Ding ist. Ich würde es jetzt nicht so weit gehen, es ein Konzeptalbum zu nennen, aber es zieht sich schon sehr geil durch, das ganze Album. Und ja, da ist halt sowas wie Pink Floyd, Dark Side of the Moon, wenn du das Ding durchhörst, das ist so ein geiles Gefühl, da durchzugleiten.
Mm.
Sowas fehlt mir irgendwie.
Ja.
Ja.
Dann haben wir es aber
wenn
heute.
Wenn ihr noch irgendwelche krassen Songs habt, wo ihr sagen würdet, ey, Alter, da muss aber, den habt ihr aber jetzt hier komplett verkackt, der fehlt ja komplett. Haut den gerne mal rein. Es gibt noch genug Bands, die da reinfallen, die man immer mal wieder hört. Grateful Dead, glaube ich, zum Beispiel, ist so eine Speerspitze.
Na klar.
Kannte ich mich jetzt fairerweise zu wenig aus, wenn ihr da sagt, ey, den Song von denen, den musst du aber mal dir anhören. Der ist ein Knaller. Haut den gerne mal raus.
Velvet Underground hätten wir auch was benennen können. Vielleicht auch was von Cream. Ja, also. Da gibt's ja,
wenn ihr da Lieblingssongs
Bands
habt aus dem Sektor, ey, immer mal her, damit ich feier das. Jo, ansonsten können wir uns jetzt eigentlich auf unser Bike setzen und mit freiem Oberkörper in den Sonnenuntergang zum Strand fahren und nackt baden, oder?
Auf jeden Fall. In Berlin sind es aktuell, so, ich schaue schnell nach, aktuell 2 Grad. Ah, geht ja.
Ja, ich komme auf ganze 4. Ist auch stark. Ich bin bei -7 aus dem Flieger gestiegen. Das war nochmal eine andere Liga. Aber ja, an die 4, mit den 4 kann ich arbeiten, sagen wir es mal so.
Mhm.
Aber für den Strand reicht es nicht. Ja, ich würde sagen, mit meinem Jetlag ist jetzt gerade 4 Uhr morgens. Ich bin durch.
Ja, ich auch. Drück mal gleich einen Knopf. Ich freue mich, jetzt nach Hause zu düsen. 22:15 auf der Uhr. Kann ich noch was Kleines futtern. Brauche einen Moment nach Hause. Aber ey, war mir immer eine Freude mit dir, Dennis, und mit euch als Zuhörende.
Hat Riesenspaß gemacht, endlich wieder vor dem Mike zu sein.
Ja, Mann.
Wurde auch Zeit jetzt. Die Filme rutschten langsam in mein nicht vorhandenes Langzeitgedächtnis. Deswegen war das schön, dass wir endlich mal wieder aufnehmen konnten.
Nächste Folge ist wieder anders, ist frischer.
Jo. Gut, in dem Sinne, danke fürs Zuhören. Macht es gut.
Vim, vim. Thank you.